Genau, also, was ist eine EC-Karte? Denken sich jetzt viele wahrscheinlich, okay, hä, was will der da vorne? Das ist ja eigentlich offensichtlich. Wie bei Zahnbürsten denkt man ja erstmal, okay, das ist ja eigentlich relativ klar, aber wenn man genauer nachguckt, bei Zahnbürsten gibt es auch sehr, sehr viel, was man zu beachten hat. Aber deswegen trotzdem jetzt einfach mal als Eingangsfrage, wer hat denn hier eine EC-Karte? Keine Angst, ist eine Fangfrage. So, auf jeden Fall, wie gesagt, da herrscht sehr, sehr viel Verwirrung und ich weiß nicht, es gibt einen großen YouTuber, der heißt Plankton, der hat über 1 Million Abonnenten, der hat ziemlich genau, als ich die Bestätigung für diesen Talk bekommen habe, ein Video hochgeladen, wo er auch mal über EC-Karten und weiteres philosophiert hat und ich möchte mal einen kurzen Ausschnitt zeigen.
2023 hat im Durchschnitt jeder Einwohner übers Jahr im Arbeite gefälligst mehr Land so um die 139 Mal Dinge mit EC-Karte bezahlt.
139 Mal!
Das ist ein bisschen mehr als die in Italien.
Ein bisschen weniger als die in Slowenien.
Und einfach auf einem ganz anderen Planeten, noch vor dem Wurmloch aus Interstellar, wenn es um den ersten Platz in der EU geht, der übrigens nicht Schweden zu sein scheint. Die Auflösung gibt's am Ende des Videos.
Nee, die gibt es jetzt. Es ist Litauen, was daran liegt, dass Schweden sehr, sehr viel mit App-basierten Zahlungsmethoden bezahlt. Aber auch in diesem Video war das Thema, er hat EC-Karte gesagt und in den Kommentaren kam danach sehr, sehr viel Frage, okay, was ist eine EC-Karte? Oder hättest du mal bitte ein bisschen mehr auf den Begriff EC-Karte in Deutschland eingehen sollen? Und das Gleiche sieht man auch, wenn man die in Deutschland leider sehr geläufigen Schilderwälder betrachtet. Dafür habe ich mal das hier mitgebracht. Und wir können jetzt mal schauen, dass wir uns hier so ein bisschen durcharbeiten. Was ist eine EC-Karte? Auf dem Bild links oben ist das irgendwie relativ eindeutig. Okay, es ist kein Visa, es ist nicht VPay, es ist nicht Maestro. Das ist mal negativ Herangehensweise. Wir wissen schon mal, was es nicht ist. Dann haben wir da drunter, okay, Zahlung ist nur mit der Deutschland-EC-Karte möglich. Also es ist wahrscheinlich irgendwas Deutsches. Es ist jetzt scheinbar nichts, was international geläufig ist. Und ganz wichtig, es ist keine Kreditkarte. Rechts oben haben wir dann, ich hoffe mal, man kann es lesen, da steht dann drunter Zahlung nur mit EC-Karte, aber da taucht so ein komisches Logo da rechts auf. Das ist jetzt irgendwie nicht EC-Karte, da steht Girocard, also keine Ahnung. Und dann natürlich rechts unten nochmal so der Klassiker, nur Barzahlung, EC-Kartenzahlung, keine Kreditkarte. Das klingt soweit ja erstmal relativ schlüssig. Der Schilderwald wird aber noch größer. Jetzt haben wir mal da oben stehen nur EC und dann, okay, Girocard steht wieder dabei, haben wir davor schon gesehen, das hat wohl irgendwas damit zu tun. Und dann haben wir da aber auch noch Visa und VPay und American Express, was auch immer das ist. Wo ja aber auf dem Bild links daneben steht, das geht ja, dass das eigentlich nicht geht. Also, was ist das? Und dann haben wir noch einen ganz besonderen Fall unten, den ich hier mal so ein bisschen aus Lokalpatriotismus zeigen möchte. Das ist vom Unifest, das beim KIT mal stattfindet. Die hatten da auch Kartenzahlung. Ich hoffe mal, kannst du rechts auf dem Schild stehen, da steht hier EC-Zahlung. Und dann ist jemand hingegangen und hat extra seine EC-Zahlung von der Comdirect rausgekramt. Karten-Nerds wissen, was das Problem ist. Und konnte dann dort nicht zahlen. Und hat dann seine Kreditkarte rausgekramt und mit der ging's. Ja, also da wollen wir mal heute so ein bisschen reinschauen, was es damit so auf sich hat. Aber natürlich der obvious Disclaimer, ich bin Informatikstudent, ich mache hier keine Finanzberatung, ich habe keinerlei Kompetenzen, was es Kaufmann oder Betriebswirtschaftslehre angeht. Deswegen, ich kann hier sehr, sehr viel zu der Technik sagen oder denke das zumindest, aber wenn es darum geht zu sagen, okay, welche Produkte sind hier richtig gut, welche sind schlecht, bin ich die falsche Person. Aufgrund des Themas werden hier sehr, sehr viele Marken auftauchen müssen. Das bedeutet aber nicht, dass ich die gut oder schlecht finde und das bedeutet auch nicht, dass sie für euch, für was auch immer ihr vorhabt, geeignet sind oder nicht geeignet sind oder was auch immer. Damit haben wir jetzt quasi die Einleitung rum. Jetzt muss man gucken, wie funktioniert digitale Zahlungsmethoden und da müssen wir mal ganz kurz, ganz am Anfang anfangen. Es dauert auch nicht zu lange. Da haben wir einmal T2. T2 ist insofern wichtig, weil über T2 läuft alles in Euro. Das läuft immer im Hintergrund, wenn ihr eine Überweisung tätigt, wenn ihr was mit Karte bezahlt. Das ist immer im Hintergrund, weil das wickelt am Ende die Zahlungen zwischen Eurobanken bei der EZB ab. Das ist dann auch sogenanntes Zentralbankengeld, während das, was ihr auf dem Konto habt, in der Regel Giralgeld ist. Da ist auch das Interessante, das ist seit 2007 echtzeitfähig. Und wer mehr dazu wissen will, schaut sich am besten die Videos von Maurice Höfgen an, weil das sprengt dann echt meine Kompetenzen und meinen Rahmen. Es ist aber wichtig zu erwähnen, dass das hier im Hintergrund immer mit tätig ist und sehr, sehr auch unsichtbar im Alltag ist, aber immer beteiligt ist. Dann kommen wir zu was besser Bekanntem, nämlich SEPA. Steht für sich Single Euro Payments Area oder auf Deutsch einen einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraum. Was da dabei das Erste ist, was wichtig ist, da steht Euro drin, da steht nicht Europa drin, da steht nicht Europäische Union drin. Über dieses System können nur Euro-Zahlungen abgewickelt werden, auch wenn da Länder drin sind, die nicht den Euro als Währung haben. Dabei gibt es drei Teile, aus denen SEPA besteht. Das erste sind die Überweisungen, das nennt sich Credit Transfer, das ist halt die ganz normale Überweisung, die ihr kennt. Seit 2017 gibt es das auch in der Echtzeitvariante. Das ist der Instant Credit Transfer, wird dann in der Regel mit ICT abgekürzt. Die ist seit letztem Jahr Oktober, glaube ich, auch verpflichtet, dass die nur so viel kostet wie eine normale Überweisung. Und verbreitet sich seither etwas mehr und wird dann auch von Sachen wie Vero stärker verwendet. Dann haben wir die Lastschriften. Das kennt ihr wahrscheinlich von eurem Mobilfunkanbieter. Damit wird Geld quasi vom Zahlungsempfänger aktiv eingezogen und ihr müsst euch da nicht selber drum kümmern. Das gibt es in zwei Varianten. Das ist einmal Direct Debit Core. Das ist die normale Lastschrift, die ihr kennt, mit Sachen von wegen, ihr könnt es 8 Wochen lang zurückbuchen und könnt ihr halt verwenden. Alternativ gibt es auch noch die sogenannte Firmenlastschrift oder die Direct Debit B2B. Da kommt man als Privatperson gar nicht ran, deswegen habe ich damit auch keine Erfahrung. Alles, was ich dazu weiß, ist, dass man die Zahlungen dort nicht zurückbuchen kann, wenn sie einmal ausgeführt wurden. Und dann gibt es noch so als letztes so ein Mysterium, das ist das sogenannte SEPA Cards Framework. Das klingt erstmal sehr, sehr praktisch. Das ist aber ein reiner Ansatz von Regularien, wo die drinstehen, die von Karten im SEPA-Raum erfüllt werden müssen. Das ist kein technisches System, auch wenn man das dann manchmal erst so ein bisschen denken will. Und dann nochmal zum Schluss hier so eine Übersicht, wo SEPA überall gilt. Also klar, wir haben die Eurozone und auch den Großteil des europäischen Wirtschaftsraums. Großbritannien, weil die da leider nicht ausgetreten sind. Die Schweiz haben wir und dann haben wir noch sehr, sehr viel da auf dem Balkan. Also Serbien ist zum Beispiel dabei oder Moldau. Also das geht deutlich über die Grenzen der Europäischen Union heraus, was dann auch die regulatorischen Aspekte ein bisschen schwierig macht, zu durchforsten, was gilt jetzt wo, weil SEPA immer auch Regularien hat, die aber natürlich schwächer sind als die, die in der EU und im EWR gelten. Dann haben wir als letztes wichtiges System noch, bevor wir zu Karten kommen, SWIFT. Da habt ihr vielleicht was mitbekommen, weil das während dem Ukraine-Krieg relativ wichtig geworden ist. Das ist so ein globales Bankennetzwerk, über das die Banken untereinander Nachrichten austauschen. Das ist quasi so die große WhatsApp-Gruppe der Bankenindustrie, hat aber keine Möglichkeit, selber Geld zu transferieren. Das muss dann über andere Wege gemacht werden, beziehungsweise das machen die Banken dann unter sich aus. Der Hauptsitz von ihr ist in Belgien, unterliegt damit EU-Recht, hat allerdings auch Rechenzentren in den Niederlanden, der Schweiz und in den USA, unterliegt damit auch irgendwie US-Sanktionsrecht, was immer so ein bisschen schwierig ist. Aber eben die Hauptsanktionsstelle da ist quasi Brüssel, was man dann eben im Ukraine-Krieg auch gesehen hat. Die verteilen auch diese Business Identifier Codes, die ihr auf eurer Rückseite von der Bank hat. Und ja, ich weiß, da steht zweimal Codes, die dann da eben entsprechend vergeben werden und an denen man auch zu einem gewissen Grad die Struktur ablesen kann. Für Nutzer ist die Nutzung von dem Zeug relativ teuer. So eine SEPA-Überweisung kostet gerne mal an die 50 Euro. Nicht SEPA, sondern SWIFT-Überweisung kostet gerne mal an die 50 Euro. Das liegt nicht daran, dass SWIFT selber so teuer ist, sondern daran, dass es einfach relativ aufwendig ist, über Systeme wie T2 hinweg, also in dem Moment, wo man die verlässt, wird das einfach relativ aufwendig und Banken müssen untereinander Kredite vergeben und behalten und alles. Auch eher ein Thema für einen richtigen Ökonom und weniger für einen Informatiker, deswegen, naja. So, damit haben wir quasi die Grundlagen durch. Jetzt können wir mal mit Karten anfangen. Als allererstes müssen wir mal zwei Grundbegriffe klären. Wir haben Kreditkarten und wir haben Debitkarten. Nichts anderes. Kreditkarten funktionieren so, die Bank gibt einem Kreditrahmen, aus dem kann man Geld verfügen. Und irgendwann muss man den dann zurückbezahlen. Das bedeutet, man kann das Geld erst ausgeben und muss es dann später irgendwann zurückzahlen. Wobei später hochindividuell ist. So der Klassiker ist, man bekommt nach einem Monat eine Rechnung und begleicht die dann. Manchmal wird die auch abgebucht. Wenn man später zahlt, fallen Zinsen an, die in der Regel sehr, sehr hoch sind. Was aber dann bei Kreditkarten auch der wichtige Punkt ist, diese Rechnung, die kommt, da kann natürlich der Kunde wie bei jeder Rechnung erstmal widersprechen. Und dann können die Bank und der Kunde das irgendwie auskaspern, aber das hat dann eben schon den Grund, dass da Mechanismen eingebaut sind, dass Banken da Zahlungen unter Umständen auch wieder zurückholen wollen. Bei Debitkarten ist das Ganze relativ straightforward. Es gibt irgendwie ein Konto, an das diese Karte gebunden ist. Das sind in der Regel Girokonto, es gibt aber als Alternative auch Prepaid-Karten. Und grundsätzlich ist die Regel halt immer, man muss das Geld erst irgendwie zu der Bank bringen und dann kann man es später ausgeben. Das, wie gesagt, ist so die Grundlagen. Um das jetzt mal zu bebildern, habe ich jetzt mal hier zwei Beispiele mitgebracht, damit man mal sieht, wie sowas aussieht und woran man die unterscheiden kann. Für die, die es nicht sehen, jeweils auf dem rechten Bild oben links in der Ecke steht's. Ich hoffe mal, man kann das hier sehen. Da und da. Wenn nicht, ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, das sind so die beiden Grundbegriffe, die man, glaube ich, mal am ehesten klären muss, wenn man dann wieder auf Schilder stößt, wo dann irgendwas steht mit Kreditkarte, geht nicht. Auf jeden Fall, ja. Dann, wie ist so ein System aufgebaut? So die Grundstruktur von so ziemlich allen Kartenzahlungen folgt zwei Modellen. Da haben wir einmal das Vier-Parteien-Modell. Da haben wir einmal die Händlerbank, wo dann quasi das Geld landen soll. Die ist auch dabei. Die bekommt halt das Geld und mal vom deutschen Girocard abgesehen, macht die auch nicht wirklich was. Dann haben wir den Acquirer oder den sogenannten Dienstleister des Händlers, mit dem halt der Händler dann erstmal direkt verhandelt, von dem er dann auch das Geld bekommt, von dem er das Terminal bekommt und der auch die Konditionen vorgibt und der dann auch guckt, ob er die Konditionen von den Netzwerken direkt weitergibt oder ob er da eine Mischkalkulation macht. Das ist alles, da gibt es sehr, sehr viele Modelle, da ist alles möglich. Dann haben wir das Scheme oder das Netzwerk, was quasi, glaube ich, so der bekannteste Teil davon ist. Wir haben jetzt hier schon mal Visa und Mastercard und die Girocard und UnionPay, die quasi zwischen der Kundenbank und dem Acquirer vermitteln und das Geld weiterleiten. Die übernehmen auch schon einen wichtigen Teil zur Überprüfung von Transaktionen. Das heißt, sie gucken, ob die kryptografisch Sinn machen, ob da potenziell Betrugsverdacht besteht. Und die transferieren dann auch am Ende tatsächlich das Geld zwischen eben der Kundenbank und in der nächsten Stufe dann dem Acquirer oder dem, der Händlerbank, je nachdem. Die können auch einen Währungswechsel vornehmen, deswegen habt ihr dann von Visa oder Mastercard oder American Express immer die entsprechenden momentanen Wechselkurse. Und die sind auch die, die hauptsächlich die Gebühren setzen, die da anfallen. Also die setzen sowohl die Gebühren für sich, als auch die Gebühren, die die Kundenbank am Ende erhält. Weil das kann man einfach nicht, weil das wird halt nicht verhandelt. Die verwalten auch, wenn der Kunde Widersprüche einreicht. Das sind dann sogenannte Chargebacks, die halt eben über die dann richten. Und die bekommen dafür halt eben diese Scheme-Fee, die momentan zumindest in Europa auch der größte Teil von dem Gebührenhaufen ist, der da anfällt. Davon werden dann aber unter anderem auch Dispute bezahlt, wenn der Händler das Geld nicht zurückzahlen kann. Das heißt, die übernehmen da in der Regel auch so eine Art Versicherung. Ob dann das gerechtfertigt ist, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, das ist das Vier-Parteien-Modell. Damit laufen sowohl in Deutschland als auch vermutlich weltweit über 90% aller Transaktionen ab. Es gibt aber auch noch eine andere Variante, das ist das Drei-Parteien-Modell. Das sieht so aus, da fliegt nämlich die Kundenbank raus. Ansonsten funktioniert das sehr, sehr ähnlich. Das heißt, ihr habt wieder einen Acquirer und geht dann aber statt zu einer Kundenbank, geht ihr direkt zu dem Netzwerk, also zum Beispiel zu American Express oder zu Diners, die euch dann eben auch direkt das Konto oder den Kredit geben und auch direkt die Karte geben. Das heißt, da ist dann halt einer weniger im Spiel und damit sind es nur noch drei. So, diese Unterscheidung zwischen diesen beiden Modellen ist sehr, sehr wichtig, weil daran orientiert sich so ziemlich die wichtigste Regularie, die wir dazu haben. Das ist die EU-Verordnung 2015-751 über Interbankenentgelte für kartengebundene Zahlungsvorgänge. Das Geld, das nämlich die Kundenbank bekommt, das nennt man die Interchange-Fee oder das Interbankenentgelt. Das konnte man historisch nicht verhandeln, wenn man halt Visa und Mastercard gesagt haben, ja, also wir haben hier weltweit, keine Ahnung, ein paar tausend Banken. Wir fangen jetzt nicht an, mit jeder von denen einzeln zu verhandeln, wenn da einer aus Deutschland in Mexiko irgendwas kaufen will, dann werden wir jetzt nicht anfangen, da groß rumzuverhandeln. Also ihr zahlt jetzt gefälligst, die in Mexiko sind es 1,3% und fertig. Da hat die EU gesagt, das geht so nicht und haben deswegen mal einen relativ harten Deckel draufgehauen und haben gesagt, okay, für Debitkarten darf dieser Teil der Gebühr maximal 0,2% betragen. Für Kreditkarten, weil da ja die Bank durch die Kreditvergabe ein bisschen höhere Kosten hat, darf der maximal 0,3% betragen. Das waren davor deutlich mehr, also das war eine drastische Reduzierung. Die Banken haben da auch sehr, sehr viel geweint. Was aber auch wichtig ist, das gilt nur für Privatkarten. Wenn ihr euch eine Geschäftskarte holt, dann sind diese Interchange-Fees teilweise deutlich höher, in der Regel über 1%. Deswegen, falls ihr euch fragt, wenn ihr bei Revolut, wieso ihr da beim Geschäftskonto plötzlich Cashback bekommt, das ist, weil da halt diese Gebühr deutlich höher ist. Und auch ansonsten ist da erstmal nichts weiter reguliert. Dadurch ist das Drei-Parteien-Modell faktisch nicht reguliert, weil wo keine Kundenbank, kriegt die auch kein Geld. Das hat man damals so gemacht, weil die bei einem Marktanteil von irgendwie unter 10% einfach nicht relevant genug waren, um das zu machen. Man muss aber fairerweise sagen, diese Scheme-Gebühren, die quasi die Netzwerke bekommen, die werden momentan auch von der EU geprüft. Was da dann rauskommt, schauen wir mal. Das ist immer so ein bisschen, weiß ich nicht. Also man kann vermuten, dass da was rauskommt, aber ich kann da momentan nicht wirklich was zu sagen. Dann forciert sie, dass man, wenn man auf einer Karte mehrere solche Schemes hat, das am Terminal auswählen kann. Ich weiß nicht, ob das irgendwer von euch schon mal gesehen hat. Ansonsten könnt ihr einfach mal, bevor ihr die Karte reinsteckt, die gelbe Taste drücken und hoffen, dass das Terminal dann nicht kaputt geht, weil dann bekommt ihr einen schönen Auswahlbildschirm angezeigt. Und falls das irgendwer mal am Geldautomat gesehen hat, sagt mir das bitte. Ich würde das nämlich echt mal gerne sehen. Insbesondere früher wäre das bei manchen Banken echt praktisch gewesen, wenn das ginge. Deswegen, ja. Und dann natürlich der letzte ganz, ganz wichtige Punkt. Alle Zahlungsmethoden, die reguliert sind, also diese entsprechenden Zahlungskarten plus Bargeld, dürfen keine Extrakosten beim Händler verursachen. Das heißt, sowas hier ist verboten. Interessiert aber viele nicht, wobei man sagen muss, 5 Euro und 10 Euro ist schon hart. Dann kommen wir mal zu noch so ein paar weiteren Regularien, die einfallen. Als erstes haben wir eben dieses SEPA Cards Framework, das wir schon mal kurz hatten. Dabei gilt, dass eine Karte, die in einem SEPA-Land ausgegeben wird, im gesamten SEPA-Raum auch funktionieren muss. Da kommt dann dieser Spaß mit Maestro, zu dem wir später noch kommen, her. Und auch technische Standards müssen im gesamten SEPA-Raum irgendwie funktionieren. Ist also relativ lasch, aber gehört halt auch dazu. Dann haben wir Regularien für den europäischen Wirtschaftsraum oder die EU, wenn man es kurz fassen will. Die bedeutet, dass sämtliche Gebühren über den gesamten EWR einheitlich sein müssen. Das gilt sowohl für die Karten als auch für die Akzeptanzverträge der Händler. Das heißt, irgendwie Visa oder Mastercard können nicht in Frankreich doppelt so viel verlangen als hier, das dürfen sie nicht. Dann darf im SEPA-Raum kein Auslandseinsatzentgelt anfallen. Das bedeutet, wenn ihr einfach im Ausland seid und da was bezahlt, darf das nicht extra kosten, aber, und das ist so eine, dann so die, das hat dann so für sehr viel Verwirrung gesorgt, man darf ein Währungsumrechnungsentgelt nehmen. Bedeutet, wenn ihr im EU-Ausland seid und in Euro bezahlt, darf das nichts kosten. Wenn ihr dann aber was in tschechischen Kronen bezahlt, dürft dafür trotzdem Geld genommen werden. Und diese Unterscheidung zwischen diesen beiden Begriffen ist auch ein anderer Fallstrick. Wenn ihr nämlich in der Schweiz seid, dann seid ihr nicht mehr im EWR. Und dann darf ein Auslandseinsatzentgelt genommen werden. Und das bedeutet, wenn ihr in Schweizer Franken dann zahlt, fällt ein Währungsumrechnungsentgelt an, soweit so logisch. Aber die meisten Banken haben dann da auch ein Auslandseinsatzentgelt. Das bedeutet, wenn ihr so ein Terminal habt, das denkt, das wäre sehr, sehr nett und betrügt euch einmal, indem es euch einen Eurobetrag anzeigt, zahlt ihr trotzdem Auslandseinsatzentgelt. Das heißt, dann spart ihr euch überhaupt nichts. Und was dann als letztes noch wichtig ist, die Netzwerke dürfen ihren teilnehmenden Banken keine Vorschriften beziehungsweise bezüglich dem Umgang mit anderen Netzwerken umgehen. Also Visa darf nicht sagen, okay, ihr dürft jetzt kein Mastercard oder was auch immer verlangen. Das wurde historisch schon oft vor Kartellgerichten und so weiter ausgefochten. Das heißt, das war eigentlich davor schon rechtlicher Standard, dass das nicht geht. Man hat es jetzt aber nochmal klar festgeschrieben. Dann kommen wir nochmal zu den Regeln der einzelnen Netzwerke. Die variieren natürlich nach Netzwerke und was auch ganz wichtig ist, nationale Debitsysteme haben in der Regel deutlich schwächere Regeln. Zum Beispiel diese beiden Regeln hier gelten bei nationalen Systemen in der Regel nicht. Aber zum Beispiel die großen internationalen Netzwerke verbieten alle Mindestbeträge, das heißt Kartenzahlung muss ab dem 1. Cent möglich sein und sie bieten eben auch Chargeback-Möglichkeiten, falls irgendwelche Dispute bestehen von wegen nicht geliefert, hat schlecht geschmeckt, war der falsche Rechnungsbetrag oder was halt eben ich oben schon gesagt habe, man hat eine Währungsumrechnung angeboten, obwohl das nicht gewünscht war. Jetzt muss ich mal ganz kurz hier ein bisschen piesacken. Ich hoffe mal, die akzeptieren hier wirklich nur EC, was auch immer sie damit meinen, weil ansonsten ist es Vertragsbruch. Gut. Damit haben wir mal so den rechtlichen Kladderadatsch abgehakt. Jetzt kommen wir mal so ein bisschen zu der Technik. Da fangen wir auch mal eher grundlegend an. Wie ist denn so eine Kartennummer aufgebaut? Und das steht in der ISO oder IEC 7812. Das haben die zusammen rausgebracht. Und darin ist eben definiert, wie das aufgebaut wird. Wir haben quasi so eine Kartennummer, besteht erstmal aus 8 Stellen, die den sogenannten Issuer darstellen, also den Kartenausgeber. Der war früher mal 6-stellig, wurde dann auf 8-stellig offiziell im Standard geändert. Das hat in der Bankenindustrie, glaube ich, noch nicht wirklich jemanden interessiert. Das ist meistens da immer noch 6-stellig und gerade Visa, denen einfach alle Zahlen, die mit 4 beginnen, gehört, haben da überhaupt keinen Bock drauf. Und eben auch diese erste Ziffer identifiziert eigentlich auch die Branche, wobei, wie gesagt, die 4 identifiziert Visa. Ob das jetzt als Branche zählt, weiß ich nicht. Historisch hieß das auch mal, das heißt auch gerne mal Bank Identification Number oder BIN. Findet ihr dann online oft solche BIN-Checker-Tools, wo ihr so die ersten 6 Stellen von der Karte eingeben könnt und dann sagt euch, ja, das ist von der Bank, das ist eine Kreditkarte und so weiter. Dann haben wir danach die Kontonummer, die ist maximal 12-stellig, ist aber variabel. Gibt es auch sonst nicht viel Besonderes zu sagen. Und dann haben wir als letztes die Prüfziffer. Die funktioniert auf dem Loon-Algorithmus. Und was da auch ganz wichtig ist, hier werden heutzutage sehr, sehr viele Begriffe mit Prüfziffer rumfliegen. Es gibt einfach sehr, sehr viele Sachen, die auf Deutsch übersetzt Prüfziffer heißen. Das hier ist halt eine Checksum. Aber wie gesagt, wenn man das alles zusammenbaut, hat man am Ende die sogenannte Primary Account Number. Die besteht dann in der Regel aus 8 bis 19 Ziffern. Die besteht dann immer aus 8 bis 19 Ziffern, hat aber in der Regel 16. Das sind so die Visa und Mastercards, die ihr kennt. Ja, dann, wie sieht so eine Karte aus? Jetzt nur mal als Disclaimer, das sind alles meine Karten, die sind aber alle nicht mehr aktiv. auch dann, wenn das Gültigkeitsdatum noch nicht abgelaufen ist, aber keine Angst, damit kommt ihr nicht sonderlich weit. Also was haben wir hier? Wir haben natürlich die Kartennummer einmal ganz groß aufgedruckt oder aufgeprägt bei älteren Karten, das stirbt mittlerweile aus, dann haben wir natürlich den Karteninhaber, wir haben ein Ablaufdatum. Früher hatten Karten auch noch ein gültig Abdatum, das haben sie leider auch abgeschafft. Dann haben wir den Card Verification Code, das ist das, was wir in der Regel mit Prüfziffer meinen, das sind diese drei Ziffern, die man immer online eingeben muss, außer bei Mering Express, da sind es vier. Dann haben wir natürlich einmal den Kartenausgeber, also hier einmal N26 und einmal die DKB. Dann haben wir das Netzwerk, einmal Maestro, einmal Visa. Dann haben wir den Kartentyp, das sind beides Debitkarten. Dann haben wir, was auch immer so ein Ding ist, da steht immer irgendwo über diesem Magnetstreifen, steht immer ganz klein drauf, wer diese Karte hergestellt hat. Weiß ich nicht warum, hat sich aber so eingebürgert. Dann haben wir natürlich noch den Magnetstreifen, weil der immer noch auf Karten verbaut wird, dessen Nachfolger, den EMV-Chip und das NFC-Symbol. Und links bei der N26-Karte sieht man auch relativ schön die Antenne, weil die Karte ist transparent. Das war mal so ein Trend, der ist aber, glaube ich, mittlerweile wieder ausgestorben. Genau, also das ist so, wie diese Karten aussehen. Warum waren die jetzt früher hochgeprägt? Damit können wir mal dazu kommen, wie das eigentlich alles funktioniert. Ganz, ganz am Anfang hast du eine Karte bekommen und bist dann damit zum Händler genommen und der hat dann deine Nummer und deinen Namen aufgeschrieben und dann hast du unterschrieben und dann ist er mit diesem Beleg halt zu seinem Dienstleister gegangen oder in der Regel wird das da irgendwie per Post oder was auch immer hingeschickt haben und hat dann irgendwie das Geld ein bisschen später bekommen. Wie lange das gedauert hat, weiß ich nicht. In der USA hat die Post ja gerne mal Laufzeiten von über einer Woche, weil es halt recht groß ist und da kommen diese Systeme her. War jetzt also eher unpraktisch und damals hat die Aussage, ja, das Geld dauert ja ewig, bis es da ist, auch noch wirklich Sinn gemacht. Und die Hochprägung kam dann irgendwann dazu, wenn man sich Imprinter besorgt hat. Das ist dieses Gerät. Ich habe gehört, die heißen auf Deutsch auch Ritsch-Ratsch-Gerät. Und da legt man halt diese Karte da unten rein und dann legt man den Slip, also den Beleg oben drauf und da ist dann so ein Kohlepapier drunter und dann rattert man einmal mit dem da von links nach rechts drüber und dann wird die Kartennummer da drauf eingeprägt. Das war dann in einer Zeit, in der noch nicht jeder einen 3D-Drucker hatte, auch so eine Art Inhaberverifikation, weil so eine geprägte Karte, die musstest du erstmal bekommen. Ist heutzutage natürlich absolut unzureichend, aber der Anfang ist schwer. Deswegen ja, so viel zum bisschen Geschichte. Dann zu technisch absolut unzureichend kommen wir mal zum Magnetstreifen. Das war dann so die Weiterentwicklung. Man hat nämlich quasi auf diesen Karten diesen Magnetstreifen angebracht, auf dem war dann die Kartennummer drauf. Da war dann nochmal eine andere Prüfziffer drauf, das war dann die CVV. Was natürlich das Problem bei so einem Magnetstreifen ist, der ist statisch. Die Daten darauf kann man nicht verändern und man kann den halt auch einfach kopieren. Das bedeutet, ja, also ich weiß nicht, was kosten so Magnetstreifen-Dubletten bei AliExpress? Die waren auch früher schon relativ einfach zu bekommen. Das heißt, wenn man einfach die irgendwie an die Karten drangekommen ist, war das sehr, sehr einfach, die zu kopieren. Deswegen gab es so eine Zeit lang immer so Berichte, dass man an Geldautomaten oder Terminals gucken soll, dass da nicht irgendwas am Kartenleser ist, weil man da halt Sachen drüber gesteckt hat, die das einfach ausgelesen haben. Aber es war zumindest das erste Mal online. Das heißt, da hat dann zum ersten Mal tatsächlich das Terminal bei der Bank angefragt, ob die Transaktion genehmigt wird. Beziehungsweise online ist der falsche Begriff. Ganz am Anfang war das noch über gute alte Telefonverbindung. Da hat dann das Terminal bei der Bank angerufen. Aber ja. Und da hat man damals auch noch unterschrieben, was halt jetzt nicht wirklich sicher ist. Deswegen war das mit der Kopie gerade noch besonders trivial, weil du dann einfach nur vor Ort unterschreiben musstest, weil schon damals hat niemand die Unterschrift überprüft. Mittlerweile hat man dieses System so erweitert, dass ihr eine Karte swipen könnt und dann wird die PIN abgefragt. Weil aber zum Glück niemand mehr außer den Amerikanern diesen Magnetstreifen verwendet, ist das dann auch irgendwie egal. Deswegen auch werden dann tatsächlich die meisten geklonten Karten werden dann deswegen oder wurden in die USA verschifft. Das ändert sich da jetzt langsam auch, aber die sind da 15 Jahre hinten dran. Deswegen, naja. Dann kommen wir mal zum heutigen Standard. Das ist sogenanntes EMV, das ist der EMV-Chip. Der Name setzt sich einfach zusammen aus Europay, Mastercard und Visa, die halt diesen Standard gegründet haben. Europay wurde zwischenzeitlich mal von Mastercard übernommen. Und das ist halt ein vollwertiger Mikrochip, der Sachen übernehmen kann, der Sachen berechnen kann, der Sachen signieren kann. Und was jetzt der wichtige Punkt ist, auf diesem Chip werden sämtliche darauf verfügbaren Zahlungssysteme als quasi eine Application oder eine Anwendung abgelegt, die dann auch alle eine eigene App-ID haben. Das heißt, da hat dann Visa eine ID und Mastercard hat eine ID und so weiter. Das ist dann nur dadurch beschränkt, wie viel Speicherplatz diese Chips haben. Und der ist relativ beschränkt. Also falls ihr mal so einen kleinen Fun-Fact haben wollt, die Dinger signieren bis heute ihre Transaktion mit RSA 1984 oder 1984 für den Verschwörungstheoretiker. Deswegen, Das ist noch nicht sonderlich weit. Man ist momentan dabei, das irgendwie auf elliptische Kurven umzustellen, aber in dieser Branche dauert Anpassung generell sehr, sehr lange. Deswegen weiß ich nicht. Dann ist natürlich auch wichtig, dieser Chip kann aktualisiert werden. Dieser Chip ist grundsätzlich in der Lage, auch Java-Card-Applets zu schreiben. Das heißt, ihr könnt theoretisch sogar Programme dafür schreiben. Ihr kriegt die aber nicht auf die Karte geladen, weil ihr dafür halt die kryptografischen Schlüssel bräuchtet. Aber zum Beispiel in Deutschland war das mal so eine Idee, man könnte da dann ja Fahrkarten draufladen oder man könnte da so lokale Geldkreisläufe aufbauen, die man dann irgendwie auf diesen Chip draufschreiben kann. Da ist, glaube ich, nie groß was draus geworden. Aber das war mal grundsätzlich eine Idee, die technisch irgendwie auch noch möglich ist. Und bei NFC gilt eigentlich das Gleiche. Also NFC verhält sich, ist halt das gleiche Protokoll. Es ist halt jetzt kontaktlos statt kontaktbasiert. Ansonsten hat sich da an der reinen Technik oder an dem reinen Protokoll nicht viel geändert. Es gibt aber, wie gesagt, trotzdem ein paar Besonderheiten, die man beachten muss. Das erste sind regulatorische. In der PSD2-Regulierung hat man halt eben festgeschrieben, okay, man darf 5 Zahlungen ohne PIN ohne Kontakt, man darf 5 Zahlungen ohne PIN durchführen, man darf maximal 150 Euro ohne PIN durchführen, man darf maximal 50 Euro pro Zahlung ohne PIN durchführen. Und jetzt ist das Wichtige, der Chip kann grundsätzlich auch die PIN verifizieren. Aber, und auf dieser Folie gilt für alles, wo ein Kann dahinter steht, so ein ganz großes Sternchen, wenn die jeweilige Bank, die euch die Karte gegeben hat, das freigeschaltet hat. Viele Banken waren zu faul, das zu implementieren, dass der Chip die PIN verifiziert. Dann muss halt das Terminal immer bei der Bank anrufen und fragen, ob die PIN richtig ist und wenn nicht, ablehnen. Genauso ist auch das Thema, kontaktlos ist das im Protokoll hinterlegt, dass das geht. Das Problem ist halt, da müsstet ihr dann quasi die Karte hinhalten, PIN eingeben, Karte nochmal dran halten. Und man hat sich gesagt, nee, das machen wir nicht. Deswegen hat man einfach gesagt, okay, wenn wir kontaktlos zahlen, machen wir das immer online, weil dann muss man es halt nicht ein zweites Mal hinhalten. Deswegen ist das praktisch nicht kontaktlos möglich, auch wenn es im Protokoll hinterlegt ist. Dann ist das nächste, der Chip kann grundsätzlich dazu eingerichtet werden, Beträge zu verifizieren, ohne dass jemals irgendwas im Netzwerk nachgefragt wird. Das bedeutet, es ist rein theoretisch möglich, komplett ohne Internet eine Kartentransaktion durchzuführen. Aber, und da ist wieder das nächste Problem, erstmal muss das wieder durch die Bank freigeschalten werden, was bedeutet, dass das bei Debitkarten oft fehlt. Bei Kreditkarten gibt es das öfter, aber es gibt auch Debitkarten, die das machen. Und auch da ist wieder das Thema offline. Das funktioniert offline tatsächlich, wenn eure Karte gerade nicht über den Limits oben ist, dann kann tatsächlich bei bestimmten Terminals und bei bestimmten Karten eine kontaktlose Transaktion ohne PIN-Eingabe komplett offline ohne Internetverbindung erfolgen, ist aber eine sehr, sehr große Ausnahme. Und das Letzte ist, deswegen habe ich euch den QR-Code dahin gepackt, man kann diese Konfiguration von all dem tatsächlich auch auslesen. Das geht sowohl kontaktlos als auch mit so einem EMV-Leser, den man sich an den Computer anstecken kann, wo man sich diese Konfiguration alle auslesen kann. Man muss dazu sagen, bei Mastercard funktioniert das besser als bei Visa. Aber hier mal so ein Beispiel, wie das dann aussieht. Das links ist die Konfiguration über diese Offline-Beträge. Und da sieht man schon, was das erste Problem ist. Diese Lower Limits bedeutet, so viele Transaktionen dürfen offline durchgeführt werden, wenn das Terminal in der Lage wäre, eine Internetverbindung herzustellen. Bei der Karte, die ich jetzt hier als Beispiel habe, und das sind sehr, sehr viele, bedeutet das, dass immer online angefragt werden muss. Also du darfst null Transaktionen ohne Internetverbindung durchführen, wenn eine Internetverbindung verfügbar wäre. Aber immerhin, wir dürfen 10 Offline-Transaktionen durchführen, wenn tatsächlich keine Internetverbindung zur Verfügung stünde. Und darunter haben wir das dann nochmal zum Betrag, was nochmal das Gleiche ist. Das bedeutet, wir dürfen insgesamt 0 Euro ohne Internetverbindung durchführen, wenn eine Internetverbindung verfügbar wäre. Aber wir dürfen immerhin 30 Euro offline autorisieren, wenn tatsächlich keine Internetverbindung besteht. Das ist dann so, eigentlich ist so der klassische Zweck davon, so Boardshops an Flugzeugen, wobei Flugzeuge mittlerweile auch Internet bekommen. Das Thema ist, wer von euch schon mal in einem Boardshop von einem Flugzeug war? Ich weiß jetzt nicht, was man dafür 30 Euro bekommt. Aber nice to have, I guess. So rechts sieht man dann mal, wie so Regeln aussehen, wenn mit welchen Verfahren so Zahlungen verifiziert werden. Das ist ein bisschen unhandlich, weil erstmal ist das rückwärts aufgebaut. Also wir haben, also die 2 da vorne ist auch keine Zahl, das ist eine technische Ausgabe, das hier vorne sind die richtigen Angaben, das ist einfach ein Datenpunkt. Also wir fangen hinten an. Wenn das Terminal etwas unterstützt, dann wende die folgende Regel an. Verifiziere die PIN online. Und dann machen wir das halt so weiter durch. So, okay, die nächste Regel, wenn es unterstützt, macht das, und wenn es danach nicht geht, dann machen wir die nächste. Also PIN verschlüsselt durch den Chip verifizieren, und dann haben wir PIN unverschlüsselt durch den Chip verifizieren und so weiter. Und dann haben wir hier unten so diese Fallback-Methoden, nämlich einmal ist es bei den meisten Karten immer noch hinterlegt, dass man per Unterschrift verifizieren kann. Das wird euch aber in der Regel auf Netzwerkebene um die Ohren geschmissen. Das heißt, damit kommt ihr zwar, da sagt dann zwar die Karte ja, aber das Netzwerk oder die Bank sagt nein. Und dann haben wir hier, das ist zum Beispiel, wenn ihr eben kontaktlos zahlt oder wenn ihr zum Beispiel, es war schon mal in London in der U-Bahn, wenn ihr da euer Gerät hinhaltet oder eure Karte, das ist dann auch dieses No Saver EVM Required. Das heißt, da ist keine Verifizierung notwendig. Macht man halt in der Regel bei Kleinstbeträgen. Da gab es jetzt auch einen Bericht, dass es irgendwer geschafft hat, da 10.000 Euro bei Visa über dieses Verfahren zu autorisieren. Das gab es irgendwo auf YouTube, habe ich mir aber leider nicht genauer angeguckt. So, das war so das grundlegende Technische, was wir jetzt einmal im Schnelldurchlauf gemacht haben. Ich hoffe, es war verständlich. Dann kommen wir mal dazu, was haben wir jetzt? Als allererstes haben wir die beiden Platzhirsche, Visa und Mastercard. Die geben beide Kredit- und Debitkarten aus, sind beide weltweit tätig, seit kurzem nicht mehr in Kuba. Und sind aber im Westen ein ziemliches Duopol. Visa ist nämlich das weltweit größte Netzwerk und Mastercard ist das weltweit drittgrößte Netzwerk. Visa ist in Deutschland auf Platz 2, Mastercard ist in Deutschland auf Platz 3. Visa wurde 1958 als Bank America gegründet, hat dann eine relativ durchlebte Geschichte, wo dann sehr, sehr viele Länder da dann irgendwie dazugekommen sind. Insbesondere die Franzosen haben mit ihrer damaligen Carte Bleue auch eine wichtige Rolle dabei gespielt. Und es wurde dann in den 70ern irgendwann in Visa umbenannt. Mastercard wurde 1966 gegründet. Es war so eine Antwort auf die Bank America. Man muss aber sagen, die Bank America hat erstmal ihre Konkurrenz verarscht. Die haben nicht 8 Jahre lang so getan, als lief die Bank America absolut scheiße, damit keiner auf die Idee kommt, es nachzubauen, bis dann 1966 irgendwer gemerkt hat, Moment mal, das funktioniert doch voll gut. Das machen wir auch mal. Und hat dann eben Mastercard gegründet, wo dann später Mastercard draus wurde. Dann haben wir als nächstes die beiden hier, das sind VPay und Maestro. Das sind reine Debit-Netzwerke, die vor allem in Europa präsent sind, die oft... Was für eine Richtlinie? Da hat jemand die Kontrolle über seinen Lautstärkeregler verloren. Okay, also wir haben diese beiden Systeme, die oft zur Erweiterung nationaler Zahlungssysteme gelten, aber in manchen Ländern auch das eigene, eigentliche nationale System sind, zum Beispiel in Österreich oder in den Niederlanden oder mehr waren. Dann haben wir einmal VPay, das ist ein Teil von Visa, wurde 2006 als Antwort auf Maestro gegründet, wo aber keiner so wirklich weiß, warum. Das ist dann auch so ein bisschen wie beim ESC, das funktioniert nur in Europa, aber Israel ist aus irgendeinem Grund trotzdem dabei, aber immerhin nicht Australien. Und dank Visa Electron, was nochmal ein anderes Visa-Produkt ist, das auf diesen Karten auch hinterlegt war, funktioniert das theoretisch doch weltweit. Visa Electron gibt es eigentlich seit Jahren nicht mehr, das wurde, ich glaube, 2012 oder so, also wurde irgendwie in den Anfang 2010er eingestellt und hat dann jahrelang noch als Zombie weiter auf diesen VPay-Karten gelebt, damit die dann auch außerhalb Europas funktionieren. Und was eben bei VPay auch noch relativ interessant ist, die haben einen Magnetstreifen, der ist aber reine Dekoration, da sind keine Daten drauf. Und der Grund dafür ist, dass Geldautomaten verlangen, dass ein Magnetstreifen existiert, ihn aber, wenn ein Chip vorhanden ist, nicht beachten. Also die prüfen, ist einer drin. Und wenn keiner drin und wenn kein Magnetstreifen vorhanden ist, lehnen sie die Karte ab. Aber wenn dann sie merken, okay, sie sind ein Chip da, dann nehmen sie den. Also weiß ich nicht. So, dann haben wir Maestro. Maestro gehört zu Mastercard. Wurde 1991 gegründet, das als Digitalisierung vom Euro-Scheck-Verfahren, wo man halt gesagt, okay, ich weiß nicht, ob ihr noch Euro-Scheck kennt, aber da was hat man halt mit Schecks bezahlt. Und das war so der Gedanke, okay, wir wollen das auch mal vernünftig machen, dass man damit auch am Geldautomat Geld abheben kann und man auch vernünftig die Zahlung verifizieren kann. Das war dann so die Entstehungsgeschichte von Maestro. Das existiert grundsätzlich weltweit, wurde in Europa allerdings abgekündigt. Bis 2027 wird es in Europa keine gültigen Karten mehr geben, neue ausgestellt werden, dürfen offiziell seit ein paar Jahren nicht mehr. Inoffiziell machen das noch einige, weil sie die Umstellung nicht geschafft bekommen. Und es gibt auch immer wieder so einige Länder, die da seltsame Dinge machen. Zum Beispiel in Südamerika ist das noch sehr, sehr stark und da wird das auch noch nicht abgeschafft. Also, naja. Aber wie gesagt, da habt ihr das Eurocheck-Logo, weil damit hat es was zu tun. Dann kommen wir mal zu zwei Super-Exoten. Das sind Visa Plus und Cirrus. Ich weiß nicht, ob die irgendwer von euch schon mal gesehen hat. Das sind reine Geldautomaten-Netzwerke. Mit denen kann man also nichts bezahlen. Es gibt aber tatsächlich Karten, die das haben. Ich glaube, die Deutsche Bank gibt die in Deutschland aus und in Nordamerika sind die scheinbar etwas verbreiteter. Wenn ihr mit eurer Mastercard oder mit eurer Visa-Karte beim Geldautomaten seid, dann läuft das auch über diese Netzwerke im Hintergrund. Also, ne? Aber das gibt es auch als reine Karten, mit denen man dann wirklich nur am Geldautomat Geld abheben kann. Und die haben eine relativ gleiche Geschichte. Die wurden nicht beide 1982 jeweils durch eine Kooperation von US- und kanadischen Banken gegründet und dann auch beide 1987 von Visa bzw. Mastercard übernommen. Finde ich also relativ interessant, was das da für Parallelen sind. Ansonsten wollte ich die einfach mal so als Kuriosität hier erwähnen. Damit haben wir jetzt aber Visa und Mastercard erstmal abgehakt und kommen jetzt mal zu American Express, was glaube ich so das, ich will jetzt nicht sagen sagenumwobenste Netzwerk ist, aber es hat schon, glaube ich, so einen gewissen elitären Anspruch. Insbesondere bekannt für irgendwie die schwarze American Express, über die auch Crow irgendwann mal ein Lied geschrieben hat. Das ist die Amex Centurion, die gibt es tatsächlich. Haben dann halt irgendwelche reichen Leute, die bereit sind, 2000 Euro im Jahr für eine Kreditkarte zu bezahlen. Ist aber insofern relevant, weil es ist das viertgrößte Netzwerk weltweit und in Deutschland und hat auch die längste Geschichte. Die wurden nicht 1850 als so ein Express-Kurierdienst gegründet, also sowas wie UPS oder FedEx. Und zwar von Henry Wells, William Fargo und John Butterfield. Und ja, da sind die von Wells Fargo. Die haben das damals gegründet. Sind dann 1882 das erste Mal in Finanzdienstleistungen eingestiegen, haben dann Schecks und Postanweisungen und so weiter transportiert. Und waren damit quasi schon relativ früh bei dem einen dabei. Kreditkarten geben sie seit 1952 aus, geben aber bis heute keine Debitkarten aus. Ich glaube, es gab mal in den USA irgendeinen Effort, die einzuführen. Weiß ich aber nicht, was da draus geworden ist. Sind aber deswegen ein reines Kreditsystem bis heute. Dann haben sie sich aber trotzdem erst 2008 ihre Banklizenz besorgt. Was daran lag, da war Finanzkrise und der amerikanische Staat hat nur Banken Subventionen gezahlt und die wollte American Express natürlich auch haben. Das war die Story. Dann haben wir das Thema American Express, ist so ziemlich das größte Drei-Parteien-System, was bedeutet, deren Gebühren sind eigentlich nicht reguliert. Es gibt aber Co-Brand-Karten, also sowohl dann so von BMW oder Mini oder die Commerzbank hat die auch irgendwie vertrieben. Da gab es dann Klagen, ob die da auch drunter fallen und die Klage hat gesagt, ja. Was da dann die Konsequenz ist, weiß ich nicht, weil man bei American Express halt trotzdem bei allen das Gleiche bezahlt. Die machen also nicht so eine große Unterscheidung zwischen ihren Karten. Da müsste man dann nochmal in die Verträge zwischen BMW und Mini und American Express gucken. Da kommt man, glaube ich, nicht sonderlich weit. Und dann noch so der letzte Funfact, die sind der Inhaber von Payback. Und weil es auch Payback American Express Karten gibt, kann man sich da, glaube ich, sehr, sehr austoben, wenn man mal rausfinden will, was da die Abrechnungsgebühren sind. Aber so, jetzt dann nochmal ein paar Netzwerke, die bei uns weniger wichtig sind, die aber trotzdem global relevant sind. Als erstes haben wir die DFS Financial Services, bei uns eher bekannt unter ihrem Markennamen Diners. In den USA agieren die eher unter Discover und Pulse, was drei getrennte Systeme sind, die aber im Endeffekt alle auf dem gleichen technischen System aufsetzen. Diners ist insofern wichtig, weil sie halt die erste Kreditkarte der Welt sind. Discover wurde als so Kreditkarte für junge Leute erschaffen, die Cashback haben wollen. Also wenn man mal einkauft, dann kriegst du irgendwie 2% zurück. Das war deren Idee. Und Pulse ist ein nationales Debitsystem in den USA. Also ja, das ist halt alles zusammen. In den USA ist es dann das drittgrößte Netzwerk, also auch größer als American Express. Bei uns sind die sehr, sehr irrelevant mit irgendwie 0,25% Marktanteil, was dann größtenteils wahrscheinlich US-Touristen sind. Es ist aber auch ein Drei-Parteien-System und die haben auch mit anderen Netzwerken sehr, sehr viele Roaming-Abkommen, weshalb man jetzt nicht zwingend die akzeptieren muss, damit die Karten bei einem funktionieren. Insbesondere haben sie auch welche mit UnionPay und JCB, was dann so der Abschluss von heute ist. Dann haben wir als erstes UnionPay, also ist genau genommen ist das China UnionPay oder UnionPay International, je nachdem, ob man sich in China oder außerhalb China befindet, ist das zweitgrößte Netzwerk weltweit. Wurde erst 2002 gegründet, ist also in der Hinsicht relativ eine Leistung, dass sie so groß geworden sind. Geben auch Kreditkarten und Debitkarten aus. Die Kreditkarten hatten historisch immer regelmäßig noch Visa oder Mastercard drauf. Haben sie mittlerweile angefangen abzuschaffen. Die Debitkarten hatten das aber nie. Tatsächlich kann man die in Europa auch bekommen, wenn man sehr, sehr gut sucht. Haben halt so einen Fokus auf chinesische Exports. Also in Deutschland gibt die Bank of China die aus und irgendwo anders gibt es noch so eine komische Bank. Das war von Russland so die große Hoffnung, nachdem sie die Ukraine überfallen haben und dann Visa und Mastercard alles eingestellt haben, haben sie gesagt, ja, wir nehmen einfach UnionPay, dann passt das alles. Und irgendwann im Herbst 2022 hat UnionPay einfach den Hahn abgedreht. Und es gab bis heute keine offizielle Pressemitteilung oder irgendwas dazu. Es gab nur irgendwann so eine Mitteilung, ja, der Kreml hat gesagt, das wurde abgestellt, weil irgendwas. Ist also, ja. Aber wie gesagt, die verbreiten sich auch relativ weit eben in, ich sage jetzt mal, Länder, mit denen der Westen jetzt nicht so das beste Verhältnis hat. Zum Beispiel Kuba versucht, aus Gründen sehr, sehr stark auf die umzuristen, nachdem jetzt Trump verboten hat, dass Visa und Mastercard da was machen dürfen. Und auch zum Beispiel in Indien oder generell Südostasien ist UnionPay auch sehr, sehr stark verbreitet. Bei uns ist es auch mittlerweile sehr, sehr breit akzeptiert, aber die Ausgabe gibt es bei uns noch nicht wirklich. Schauen wir mal, ob da was kommt oder nicht. Dann haben wir so, um das Ganze noch komplett abzuschließen, noch JCB, das ist Japan Credit Bureau. Die gab es 2016 mal kurz bei uns. Das war eine ganz merkwürdige Geschichte, weil sie haben es mit der Girocard kombiniert, bei einer Bank, die sich explizit an Leute gerichtet hat, die eine schlechte Schufa hatten. Deswegen, ich meine, man kann es mal versuchen, aber sie ist hier wirklich nur drauf, weil sie halt bei uns theoretisch akzeptiert werden können, auch wenn man sie nicht bekommen kann. Gut. Das waren jetzt alle großen internationalen Netzwerke, die es gibt. Jetzt kommen wir mal zu den nationalen Systemen. Und als allererstes möchte ich damit mal eine Aussage, die online gerne mal rumspringt, aufräumen. Es gibt nämlich sehr, sehr viele Leute, die die deutsche Girocard so ein bisschen als so einen typisch deutschen Sonderweg verfluchen, dass ja nur wir das machen würden und dass das ja voll blöd ist und alles. Und ich habe deswegen jetzt einfach mal so eine Karte gebastelt, was es in Europa da so alles gibt. Manche von den Ländern hier haben auch mehrere Systeme. Also Spanien hat irgendwie einen ganzen Berg voll, die Ukraine hat zwei. Und dann, was hier eben auch noch fehlt, diese ganzen Handy-App-Systeme, die aus irgendeinem Grund alle nach Geräuschen aus einem lustigen Taschenbuch benannt sind, fehlen hier auch alle drauf. Und wie gesagt, das nur mal zu dem Punkt, ja, die Girocard ist ein deutscher Sonderweg. Man hat gerade in Südostasien auch noch sehr, sehr viele und die USA haben auch mehrere und Ozeanien und Kanada und so weiter. Deswegen, die Girocard ist jetzt nichts Besonderes, aber was halt das Besondere ist, dass man irgendwie nur in Deutschland das Problem hat, dass man ständig an Händler gerät, die nur die akzeptieren. Zumindest ich hatte das Problem in Frankreich oder Spanien oder den USA noch nicht. Vielleicht auch nur, weil ich Touri bin, aber ich weiß nicht. Ist, wie gesagt, so der Kritikpunkt. Aber nachdem wir das mal ausgeräumt haben, kommen wir mal zur Girocard in Deutschland. Ist ein reines Debit-System, hat hier 70% Marktanteil. Wurde 1991 als Electronic Cash gegründet und hat sich dabei auch explizit an das damals auch existierende Euro-Check-System angelehnt. Deswegen sieht das Logo auch so ähnlich aus. Man hat das dann auch auf die gleichen Karten teilweise gestopft. 1994, als dann Maestro entwickelt war, hat man das dann auch da drauf gestopft. Das hieß damals dann auch noch kurz EDC. Damit sind dann quasi schon so die Karten, wie man sie heute eigentlich, oder wie man sie bis vor kurzem sehr gut kannte, entstanden. Das wurde allerdings 2007 in Girocard umbenannt, seither existiert der Name Electronic Cash aber immer noch weiter auf sehr, sehr vielen Abrechnungsbelegen und so weiter, wenn man das nicht umgestellt hat. Dann die Girocard hat deswegen auch die Besonderheit, weil sie die maximale Länge einer Kartennummer voll ausreizt mit ihren 19 Stellen. Diese Kartennummern werden durch die Bundesbank zugeteilt, also wer da welchen Bereich haben darf. Und was eben auch eine Besonderheit ist, man kann aus dieser Kartennummer auf der physischen Karte die IBAN des zuhörigen Kontos rekonstruieren. Momentan nimmt die Girocard auch noch keine Scheme-Fees. Es gab da mal Ideen, das einzuführen. Wie weit das kommt, weiß ich nicht, gerade jetzt, wo sich da eh alles umbaut. Interchange-Gebühren gibt es aber trotzdem, das heißt, die 0,2% für die Bank kommen trotzdem an. Das wird dann auch so abgewickelt, dass das eine garantierte Lastschrift ist, die dann die Händlerbank einzieht, aber die kann eben nicht zurückgebucht werden und die geht auch garantiert durch. Es gibt bei dem System auch keinen Chargeback-Mechanismus dementsprechend. Da aber es trotzdem EU-Richtlinien gibt, dass Banken haften müssen, bedeutet das, wenn eine Zahlung missbräuchlich durchgegeben würde und eigentlich nicht hätte durchgehen müssen, haftet erstmal die Bank. Was für den Kunden natürlich dann sehr, sehr nervig ist, weil Banken sind sehr gut, sich gegen sowas zu wehren. Deswegen, das ist dann echt ein ziemlicher Krampf. Aber jetzt nochmal zurück zu dem Thema, man kann die IBAN auslesen. Dann kommen wir nämlich zu dieser Dishonorable Mention, das sogenannte ELV-System mit dem Logo der SEPA-Lastschrift. Manche haben sich jetzt nicht gedacht, okay, wir lesen einfach die IBAN aus und machen da eine ganz normale Lastschrift und sparen uns damit diese Interchange-Fee. Und das hat sich dann eben als ELV eingebürgert, wo dann der Kunde auf den Beleg unterschreibt. Das kann man dementsprechend auch nicht wirklich sperren und ich verweise euch hier am besten einfach mal auf den Talk vom 37C3, wo das stattgefunden hat. Da wurde nämlich eine Stunde über dieses Verfahren geredet. Ich möchte nur mal kurz als Ergänzung dazu hinzufügen, es war sehr, sehr lange die Frage, wie macht man das kontaktlos, und mittlerweile hat man das folgendermaßen gelöst. Wenn ihr das erste Mal kontaktlos bezahlt, unterschreibt ihr ein sogenanntes Mehrfachmandat, das man mehrmals hernehmen kann. Und dann alle weiteren Male, wenn ihr eure Karte kontaktlos hinhaltet, wird einfach dieses Lastschriftmandat wieder hergewendet, womit man nicht jedes Mal unterschreiben muss. So hat man dieses Problem gelöst. Dann Co-Badging. Das ist quasi das, was wir vorhin schon kurz hatten, dass man auf diesem Chip mehrere Sachen hinterlegen kann. Historisch haben wir da in Deutschland quasi die Girocard gehabt, die mit Maestro oder VPay kombiniert wurde. Ursprünglich nur Maestro, irgendwann wollte dann Visa auch mitmachen und hat halt VPay erfunden, was aber nie so ganz abgehoben hat, war da mehr so bei Online-Banken wie der DKB oder so hat es funktioniert, aber auch nicht bei allen. Was da halt das Wichtige war, ist, beide Systeme hatten dann die gleiche Kartennummer. Und dieses Co-Badge, also Maestro oder VPay, die funktionieren eigentlich online. Aber man konnte diese Karten nie online verwenden, weil eure Bank hat euch eben diese 19-stellige Nummer nie gegeben. Also ihr könnt gerne mal auf euren Karten nachgucken, wenn ihr noch so eine habt. Da steht dann bestimmt irgendwo eine Kartennummer drauf, aber die hat keine 19 Stellen, weil die sich einfach noch eine Kartennummer ausgedacht haben. Und das nächste ist natürlich auch dieser Cardholder Verification Code, der auf der Rückseite in der Regel steht, haben die nicht. Und es wurde auch nie ein System zur Zwei-Faktor-Autorisierung freigeschalten, weshalb man das halt nicht online nicht verwenden konnte. Und dann zu guter Letzt lassen euch die wenigsten Webseiten, wo man Kartendaten eingeben kann, 19 Stellen eingeben. Aber in anderen Ländern, zum Beispiel Österreich, ging das tatsächlich. Da konnte man mit den Maestro-Karten tatsächlich online bezahlen. Und in Deutschland hat zum Beispiel auch N26 mal eine Maestro ausgegeben, die online funktioniert hat. Deswegen, das wäre theoretisch gegangen. Und viele sagen, dass das ein großer Fehler war, das nicht freizuschalten, weil dadurch PayPal halt jetzt seine Marktmacht erreichen konnte. Mittlerweile wird das umgestellt, weil Maestro abgeschafft wurde und man dann auch gesagt, okay, dann machen wir VPay auch mal weg. Und man packt da halt eine richtige Mastercard oder Visa Debit drauf, auch mit einer 16-stelligen Nummer, die dann logischerweise eine andere ist als die der Karte. Das hat dann erstmal ein paar Terminals verwirrt und Apple Pay war davon auch nicht so ganz begeistert, dass da jetzt eine Karte mit zwei Nummern rumgeistert, aber das hat man dann irgendwie alles gelöst bekommen und mittlerweile funktioniert das relativ problemlos. Das Problem ist nur, das hat so ein bisschen zu Verwirrung in der Allgemeinheit verwirrt. Viele Leute haben so gesagt, ja, da wird jetzt irgendwie die EC-Karte abgeschafft oder sonst was wird abgeschafft. Teils auch, weil halt irgendwelche Journalisten komische Sachen geschrieben haben. Und dann hatte man online sehr, sehr oft solche Unterhaltungen von wegen, ja, irgendeine Sparkasse gibt nur noch Visa aus. Und dann auf dem Bild ist halt immer noch ein Girocard-Logo. Also deswegen nur mal klarzustellen, keine Sparkasse oder Volksbank hat die Girocard abgeschafft. Einige kleinere Banken haben sich dazu entschieden, aber die großen Platzhirsche nicht. Es hat sich nur das Co-Badge umgestellt. Das ist für die Girocard aber egal. So, jetzt haben wir noch Handyzahlen. Das ist erstmal relativ straightforward. Das Handy simuliert eine virtuelle Karte und das hält man dann ans Terminal und dann macht es einmal Piep und dann ist die Zahlung durch. So kann man das Ganze eigentlich relativ einfach beschreiben, wenn man es eilig hat. Man kann auch ein bisschen mehr ins Detail gehen. Das Wichtige ist nämlich, das Handy bekommt eine eigene Kartennummer, das ist dann die sogenannte Device PIN, die dann sich unterscheidet von eben der Nummer des richtigen, der richtigen Karte. Was auch insofern ein Problem war, ich habe ja vorhin über eben dieses ELV-Verfahren, also das SEPA-Lastschriftverfahren geliefert, das war für das ein Problem. Man musste nämlich jetzt extra den EMV-Standard umbauen, damit man da irgendwie die IBAN reingefummelt bekommt, damit dieses ELV-Verfahren weiter funktioniert. Wo ich persönlich jetzt sagen würde, das war eine vertane Chance, aber ich schätze mal, das Kartellamt hat da irgendwas zu melden gehabt, deswegen weiß ich nicht. Was dann halt eben auch wichtig ist, das Endgerät übernimmt dann die Inhaberprüfung, also über Fingerabdruck oder was auch immer, statt dem Terminal und schickt das dann eben signiert an das Terminal. Falls das Terminal damit nichts anfangen kann, kann man dann aber immer noch auf PIN oder Unterschrift oder auch nichts zurückfallen, wenn es denn sein muss. Und was halt eben auch besonders ist, die Zahlung wird dann halt mit Token verifiziert bei Google Pay, muss dann halt die App sich regelmäßig vom Server neue Tokens ziehen. Bei Apple bekommt es einmal am Anfang ein und dann generiert sich das Secure Element da, seine eigenen Token. Und das heißt, da müsste man dann theoretisch nicht mehr ins Internet gehen. Bei Apple Pay, bei Google Pay müsste man das so noch. Dann, was haben die Apps so für große Unterschiede? Ist eigentlich auch nicht so viel. Apple Pay ist sehr, sehr vorbildlich, wenn es darum geht, so nationale Systeme zu integrieren. Also die deutsche Girocard funktioniert, die Card Bancaire in Frankreich funktioniert, in Spanien funktioniert Euro 6000. Die sind da sehr, sehr vorbildlich. Google macht einfach überhaupt nichts. Die haben kein einziges System integriert. Die haben selbst für American Express ewig gedauert in Deutschland. Also ich glaube, Google ist da nicht sonderlich motiviert. Die sind mehr darauf fokussiert, so Leute wie mich rauszuwerfen, die ihr Handy modifiziert haben. Und Samsung macht manchmal mit. In Spanien sind sie zum Beispiel dabei, aber in Deutschland oder in Frankreich jetzt nicht. Aber Samsung, muss man auch sagen, sind halt doch so eine Nische. Die meisten verwenden dann doch lieber Google Pay. Aber deswegen muss man halt auch leider sagen, wenn die Sparkassen und die Volksbank nicht ihre eigenen Apps gebaut hätten, gäbe es die Girokarten nicht auf Android. Deswegen auch ich bin jemand, der eigentlich lieber Google Pay verwenden würde. Wobei, da kann man natürlich jeder machen, was er will. Aber die Sparkassen und die Volksbanken hatten auch nicht wirklich eine Wahl. Dann online kann man mittlerweile mit denen auch bezahlen. Bei Apple Pay ist das Schöne, dass die quasi diese Token dazu verwenden können, eine Zahlung zu autorisieren über alle Apple-Geräte hinweg. Das heißt, ihr könnt auf eurem Mac was bezahlen und dann auf eurem Handy das verifizieren und das wird dann signiert und ihr müsst dann nicht mehr in die Zwei-Faktor-App eurer Bank. Bei Google Pay geht das nur, wenn ihr es auf dem gleichen Endgerät macht. Und Samsung hatte einen Party-Trick, die konnten nämlich früher so einen Magnetstreifen emulieren. Damit konnte man dann an reinen Magnetstreifen-Terminals mit seinem Handy bezahlen. Haben sie mittlerweile eingestellt, was auch besser so ist. So, jetzt, ich hoffe mal, es reicht noch, dass ich kurz einmal über die Kosten von dem allen reden kann. Die sind nämlich so die größte Krux. Also ich rede jetzt natürlich von den Kosten für die Händler. Wir haben jetzt mal so, ich habe jetzt hier mal so zwei relativ offene Anbieter rausgesucht. Das ist ein SumUp, den kennt ihr vielleicht. Das sind diese weißen Dinger, die da manchmal rumliegen. Die verlangen in dem Standardpaket 1,4% vom Transaktionsbetrag, ganz egal, welche Karte verwendet wurde. Es gibt dann auch noch so ein Premium-Paket, wo dann inländische EC-Karten, was auch immer das ist, und inländische Kreditkarten nur noch 0,79% kosten, aber American Express und internationale Karten, die eben nicht unter die EU-Regulierung fallen, weiterhin die 1,4% kosten. Und online sind die auch deutlich teurer, online kosten sie 2,5%. Dann habe ich mal Adyen, das ist so ein traditionellerer Anbieter, die haben 11 Cent pro Transaktion immer fix und dann kommt eben drauf, bei manchen Karten halt so ein kleiner Prozentbetrag, zum Beispiel UnionPay ist 3%, bei anderen Systemen, zum Beispiel Mastercard, sagen sie Interchange plus 0,6%, das wäre bei einer Kreditkarte 0,3% Interchange plus die 0,6% deren Gebühr, kommen wir bei 0,9% raus. Wie gesagt, bei Geschäftskarten, die irgendwie 1,2% Interchange haben, landen wir dann aber gerne mal bei über 2%. Und was die halt auch so ein bisschen ungeil machen, ist, die wollen auch für die Girocard 0,6%. Das ist nicht so gut. Deswegen haben wir hier mal noch zwei andere. Also ich entschuldige mich dafür, dass es so klein ist. Es geht aber nicht anders, weil das alles sehr, sehr hässlich ist. Wir haben hier einmal Cash for Less. Die sagen, okay, wir machen 3 Cent pro Transaktion. Und bei Kreditkarten kommen dann da nochmal 2 Cent und 0,8% dazu. Bei Debitkarten nochmal 2 Cent und 0,6%. Und dann haben wir halt eben die Girocard, wo man hier bei 0,27% insgesamt rauskommt. Mal so als Übersicht. Und da rechts habe ich so ein Dokument, das die Commerzbank versehentlich mal öffentlich gestellt hat, was sie eigentlich nie öffentlich stellen wollten. Und das sie aber irgendwie im Privatkunden mal untergejubelt haben, deswegen habe ich es behalten. Das ist, glaube ich, mittlerweile auch nicht mehr gültig. Da haben wir 0,2% für Girocard, also glatt, plus jeweils, sieht es gerade einer, irgendwo steht, was es pro Transaktion kostet. Hier, 8 Cent pro Transaktion. Und dann Mastercard und Visa kosten 0,96%, VPay und Maestro 0,8%, Diners, UnionPay, JCB sind 1,6%. Und hier ganz klein gedruckt steht noch, dass Firmenkarten und ausländische Karten 1,39% extra kosten. Das heißt, da wäre man dann eben bei gut 2,5% bei Mastercard und Visa, wenn da irgendwie ein Ausländer oder ein Business Traveler vorbeikommt. So, damit haben wir das eigentlich alles einmal durch. So, was ist jetzt mit EC? Was wollte ich damit eigentlich sagen? Also, erinnert sich noch jemand? Wie ihr vielleicht gesehen habt, ich habe irgendwie zwischendurch so dreimal so diese Logos da irgendwo auf Folien untergejubelt. Das erste EC-System war eben dieses Eurocheck-System. Das ist, wo man halt quasi per Scheck verifiziert hat und mit einer Karte belegt hat, dass man tatsächlich diese Schecks ausstellen darf. Das wurde 2001 eingestellt, ist aber so ein bisschen der Entstehungsgrund für Maestro. Dann haben wir Electronic Cash, das ist ein nationales Debit-System in Deutschland. Hat bewusst eine Ähnlichkeit zu Eurocheck gewählt, weil man halt das dann auf die gleiche Karte packen wollte und das dann nicht zu kompliziert für die Kunden ist. Es wurde aber 2007 in Girocard umbenannt, nachdem man sich halt eine Weile darüber unterhalten hat, was man jetzt macht. Und dann gibt es zu guter Letzt noch dieses EC-Logo mit umgedrehten Farben und additiver Farbaddition. Das gehört Mastercard. Das ist auch keine Abkürzung für irgendwas. Das kann man auf Debit-Mastercards verwenden. Es gab da auch irgendwann mal eine Mastercard, die das gemacht hat. Sorgt aber allgemein zu Verwirrung, wenn du mit dieser EC-Karte bei einem Händler stehst, der sagt nur EC-Karte und damit meint Electronic Cash, weil halt bei der Electronic Cash-Karte oder bei der Girocard, wie sie ja richtig heißt, halt die Gebühren deutlich niedriger sind als bei einer Mastercard. Aber ja. Gut, damit haben wir das durch. Meine Sonderfolien passen leider nicht mehr rein, dann machen wir jetzt, glaube ich, Fragerunde. Noch 5 Minuten.
Danke, Lars, für den Vortrag. Wenn ihr Fragen habt, dann bitte einmal die Hand heben, winken und ich komme rum. Da hinten ist schon eine Frage.
Ich habe von der Arbeit so eine tolle Pluxi- oder Pluxi-Karte bekommen. Das ist eine Prepaid-Karte, wo Visa draufsteht. Jetzt gibt's den Fall, dass ich die zum Beispiel beim Aldi benutzen kann und beim Lidl nicht. Willst du einen Tipp abgeben, was die da rumfuschen?
Also das Ding ist, du kannst natürlich jeden Händler identifizieren. Das ist auch wieder ein Thema hier bei der lästigen Bezahlkarte für Flüchtlinge und bald auch für alle anderen. Dass du natürlich gezielt Händler sperren kannst, die du nicht vertrauenswürdig hast, oder noch schlimmer, du machst es per Whitelisting. Das heißt, du kannst dann nur Aldi erlauben und sagen, Lidl ist verboten. Du kannst auch über die Kategorie des Händlers gehen. Also es gibt diese Merchant Category Codes, wo man sagen kann, okay, du darfst jetzt, keine Ahnung, im Supermarkt einkaufen, aber du darfst nicht bei Airlines was buchen oder Geldtransfers oder Glücksspiele zum Beispiel. Ein Klassiker, der gerne mal gesperrt wird. Oder OnlyFans wird auch öfter mal gesperrt. Dann haben wir auch noch so den Spaß, was jetzt nicht direkt mit dir zu tun hat. Viele stehen in Frankreich immer mit ihrer deutschen Karte vor der Mautstation und wundern sich. Und das liegt daran, dass französische Mautstationen keine Online-Transaktionen machen und die deutschen Karten aber keine Offline-Transaktionen können. Und das ist auch mal so ein Clash. Aber ich vermute mal, in deinem Falle ist das einfach explizit gesperrt worden, gerade wenn das so ein Mitarbeiter-Benefit-Ding ist.
Hier war noch eine Frage.
Ja, also vom Symptom her habe ich einen ähnlichen Fall. Ich habe meine Plastikkarte, die funktioniert eigentlich überall, also Girocard, aber meine digitale Girocard, es gibt diesen einen Bäcker und die Bahn, da wird das immer abgelehnt. Hast du da eine Idee?
Meinst warum? Du bei der Bahn im Bordbistro oder was auch immer?
Genau.
Genau, die Bahn im Bordbistro kann keine Girocard, das heißt, du musst das Co-Badge verwenden und je nachdem, wo du deine Girocard, bei welcher Bank hast du sie denn?
Volksbank.
Dann schau mal, ob du eine neue Karte bekommst, weil ich weiß gar nicht, ob die das Co-Badge können. Ich habe es selber nur bei der Sparkasse.
Ich muss es mal ausprobieren. Also ich habe ein Co-Badge mit Maestro mal versucht zu beantragen, aber die ist seit 3 Monaten oder so auf wird freigeschaltet.
Okay, also Co-Badge mit Maestro wird nicht, wenn dann Visa oder Mastercard, je nachdem, was deine Bank anbietet. Aber mit Maestro geht in den Apps nicht. Das heißt, du musst mal gucken, dass du eine neue Karte bekommst, wo dann auch Visa oder Mastercard drauf ist. Und die solltest du dann in der App hinterlegen können, aber... Wie gesagt, ich bin mehr so bei den Sparkassen unterwegs, was das angeht.
Danke dir, ich probiere es aus.
Okay, ich sehe noch ein paar Fragen. Wir haben nicht so viel Zeit, macht schnell.
Weißt du, was denn die Mission von Mastercard war, das EC-Logo zu übernehmen?
Sie wollten halt sich die Bekanntheit der Marke zunutze machen, um Kartenzahlungen zu pushen, haben aber halt damit nur mehr Chaos gesorgt. Ich meine... Auch weil so der Gedanke, uns hat halt früher Eurocheck schon irgendwie gehört über Maestro. Ja, das war halt genauso wie die Maestro-Abschaffung ein ziemlicher Schuss in den Ofen, würde ich mal sagen. Aber ja.
Ja, du hattest ja vorhin eine Übersicht, was so typischerweise auf den Karten drauf ist. Es gibt einige Anbieter, die sind da deutlich sparsamer. Ich habe zum Beispiel hier eine Visa Debit. Da ist keine CVV drauf, keine vollständige Kartennummer, kein Ablaufdatum, kein Unterschriftfeld.
Ja, also das hast du dann ja in der Regel in der App. Also ich habe zum Beispiel von Weiß die Visa, die halt dann komplett weiß ist, was ein Witz ist, der auch nur auf Deutsch funktioniert, wo dann halt nichts auf der Karte draufsteht und du halt immer in die App gucken musst, dass du das bekommst. Es gibt aber eben, wie auch bei diesem Co-Badge, explizit Banken, die das nicht rausgeben, weil sie wollen, dass du dir eine richtige Kreditkarte besorgst. Das ist auch so der Grund, wieso man damals gesagt hat bei dem Co-Badge mit Maestro, wir machen das nicht online-fähig, weil wir wollen, dass die Leute gefälligst eine Kreditkarte holen. Und die Leute sind dann natürlich wie geplant zu PayPal gegangen. Und ja.
Wegen PayPal, es ist ja jetzt auch Vero, was gerade so ein bisschen eingeführt wird. Ja, danke. Du hast drauf gewartet. Kannst du da nochmal einen ganz kurzen Abriss geben, wie Vero funktioniert?
Naja, du registrierst dich da, dann wird deine IBAN registriert und Vero verteilt halt einfach die IBANs der Mitteilnehmer anhand einer ID, also sei es QR-Code, sei es Handynummer, E-Mail, was auch immer. Funktioniert momentan zwischen Personen und im Internet. Soll dieses Jahr irgendwann per QR-Code mal funktionieren vor Ort, wo ich persönlich gar keinen Bock drauf habe. Soll irgendwann per NFC kommen, ob das dann wie eine normale Karte wird, also mit PAN und so weiter, weiß ich nicht. Schauen wir mal, es soll auch irgendwann mal mit allen nationalen Systemen integriert werden. Ideal haben sie mal den Markennamen ausgetauscht, funktioniert aber noch nicht. Die Girocard soll auch irgendwann rein, keine Ahnung. Kostet momentan online 0,77% Transaktionsgebühr. Wer sich an die Chaosfolien von vorher erinnert, weiß noch, das ist jetzt nicht bedingt weniger als eine Debitkarte. Das heißt, für offline müssen die da noch einiges runtergehen, damit sie sagen können, okay, wir sind billiger als Kreditkarten. Aber schauen wir mal.
Und eine letzte Frage.
Du erwähntest diesen Hack mit 10.000 Euro abheben ohne Verifikation. Wer sich dafür interessiert, Veritasium war das, die das Video dazu rausgebracht hatten. Ist wohl ein sehr merkwürdiger Weg über Visa-Karten auf Apple Pay.
Ja, ja. Also wenn wir fertig sind, ich mach mal kurz noch diese Folie online und dann...
Das war keine Frage, aber danke.
Ja, nee, er hat schon recht. Also online, das Video kann man sich auch mal von Veritasium angucken. Ist recht interessant. Ich sage jetzt noch, darf ich noch kurz was zum digitalen Euro sagen oder muss ich fertig
machen? Eine Minute.
Also zum digitalen Euro... Das war so ein Fiebertraum, der während dem Krypto-Hype entstanden ist, also, dass viele Zentralbanken gedacht haben, wir können ja was mit Krypto machen. Das wird aber keine richtige Kryptowährung, das soll mal digitales Bargeld werden, das dann auch anonym ist und nicht nachvollfolgbar und offline. Konnte noch keiner sagen, wie das gehen soll, weil selbst richtige Kryptowährungen das nicht können. Ich weiß nicht, ob sich jemand auskennt. Will mal kurz einer laut schreien, ob das bei Monero stimmt, dass das anonym ist? Okay, keine Antwort, ich weiß es nicht, selber nicht. Darüber sollte im Mai 2026 abgestimmt werden und das Problem ist, wenn man danach googelt, findet man immer nur, dass im Mai 2026 darüber abgestimmt werden sollte. Ich vermute mal, die Abstimmung hat nicht stattgefunden. Und was halt auch lustig ist, dass obwohl da noch gar nichts irgendwie feststeht, also wie das funktionieren soll und ob das funktionieren soll und sonst was, haben die Banken maximale Angst, weil der Gedanke ist, dass das dann halt an die EZB ausgelagert wird, weil man da dann sein Konto hat, was aber auch nur begrenzt aufgeladen werden sollen. Die üblichen Verdächtigen befürchten halt, dass das dann die totale Versklavung der Bevölkerung wird, so wie immer. Und ich wollte jetzt mal kurz sagen, ich weiß nicht, ob noch jemand die Geldkarte von euch kennt, die man immer aufladen musste. Ich glaube, das wird so eine Nullnummer. Also wenn das wirklich so kommt, wie das jetzt geplant ist. Ich möchte natürlich auch ganz kurz einen Shoutout an Brasilien machen. Die haben das nicht ganz cool umgesetzt. Da funktioniert das auch, weil da kann man dann auch alles damit bezahlen. Aber so wie das in Europa geplant wird, nein.
Ich guck mal, wie schnell er reden kann. Unsere Zeit ist leider vorbei. Aber Lars hat gesagt, er steht noch zur Verfügung für Fragen. Am besten nicht im Raum, weil hier gleich noch ein Vortrag ist. Vor der Tür am besten. Ich habe auch gehört, wenn ihr Fragen habt nachher zur Aufzeichnung, YouTube-Kommentare werden gelesen und beantwortet.
Gib mir Mühe.
Und jetzt erstmal danke für den Vortrag. Vielen, vielen Dank.